Ich sehe sie noch vor mir, die junge Naturwissenschaftlerin, wie sie so mit leiser Empörung in der Stimme sagte, also wenn das stimmt, was Sie sagen, dann heißt das, alles Gute kommt von Gott und alles Schlechte von uns. Und ich habe ihr geantwortet, ja, genau so ist es. Sie haben genau den Punkt erfasst. Alles Gute kommt von Gott und alles Schlechte von uns. Wir hatten natürlich über das gleiche Thema gesprochen, das auch uns seit letztem Sonntag beschäftigt. Und bei uns hatte sich das ja hier entzündet in unserer Predigtreihe an dem Vers 48 aus Apostelgeschichte 13. Da berichtet Lukas über einige Heiden aus dem heute türkischen Bergland. Denen hatte Paulus das Evangelium verkündigt und dann steht da in Apostelgeschichte 13, Vers 48, alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und wir hatten gesehen, letzte Woche, dass das Wort für bestimmen eigentlich meint, die von Gott dazu vorherbestimmt waren, die auserwählt waren. Das Wort Tasso, das dort steht, wird in anderen griechischen Schriften auch in einem übertragenen Sinne gebraucht, eingeschrieben sein, auf einer Liste geführt werden. So ist das gemeint. Das heißt, die Heiden, die zum Glauben kamen, waren also vorher schon von Gott eingeschrieben und eingefügt worden. Das ist erstmal eine erstaunliche Aussage. Auch die Heiden, die Christen werden, die hatte also Jesus schon längst vorher im Blick. So steht das hier. Er hatte sie längst auf die Liste gesetzt, eingeschrieben. Er hatte dafür gesorgt, dass sie zu ihm kamen. Jesus baut seine Gemeinde selbst und sorgt dafür, dass seine Leute dann auch dazukommen. Der theologische Fachbegriff dafür heißt Erwählung oder Prädestination. Und wir hatten letzten Sonntag gesehen, über diese Aussage gibt es auch unter Christen einige Verwirrung und einige Missverständnisse. Das ist auch keine einfache biblische Lehre. Und zwei dieser Missverständnisse haben wir hoffentlich letzten Sonntag ausgeräumt. Also wenn alle gläubig wurden, die zum ewigen Leben bestimmt waren, so wie das hier steht, dann bedeutet das erstmal nicht, dass Evangelisation damit überflüssig wäre. Ganz im Gegenteil. Gott hat genauso deutlich gesagt, dass wir evangelisieren sollen. Mit Leidenschaft Menschen zum lebendigen Gott rufen sollen, zur Umkehr. Also es bedeutet nicht, dass wir nicht evangelisieren sollen. Und zweitens, wenn alle gläubig wurden, die zum ewigen Leben bestimmt waren, dann bedeutet das auch nicht, dass die Ungläubigen eben von Ewigkeit her zur ewigen Verdammnis bestimmt waren. Das bedeutet es auch nicht. So deutlich diese Stelle die Erwählung lehrt, um es noch klarer zu sagen, könnte man sagen, die einfache Prädestination zum Heil, so klar schließt sie die doppelte Prädestination, also die Vorherbestimmung von Ewigkeit her zur Verdammnis, aus. Was ist das Problem bei den Menschen, die sich dem Evangelium verschließen? In Apostelgeschichte 13, Vers 46, da steht deutlich, da ihr zur Verdammnis vorherbestimmt seid, bleibt ihr ungläubig. Nein, das steht da natürlich nicht. Sondern da steht, ihr stoßt das Wort Gottes von euch. Ihr haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens. Ihr werft das Rettungsseil absichtlich weg, das Gott euch ausgeworfen hat. Also ihr geht verloren wegen eures Unglaubens. Und darum kann sich keiner herausreden. Und Gott für seine Verlorenheit die Schuld in die Schuhe schieben. Unsere begrenzte Logik will ja immer möglichst die Dinge alle glatt zurren, dass kein Rest übrig bleibt. Es soll möglichst alles uns einleuchten. Und wenn Gott für die Rettung der Geretteten verantwortlich ist, sagen wir ja, dann ist er auch für die Verlorenheit der Verlorenen verantwortlich. Das liegt uns so nahe, so zu denken. Die Bibel aber macht uns einen Strich durch diese menschliche Rechnung und sie sagt, wer zum Glauben findet, der wird am Ende immer Gott dafür danken. Wer aber im Unglauben verharrt, kann die Schuld dafür nicht Gott in die Schuhe schieben. Gott hat niemanden mit dem Ziel erschaffen, ihn zu verwerfen. Nach dem Motto, ich erschaffe ihn jetzt mal, damit ich ihn verwerfen kann. Wer im Unglauben verharrt, muss sich auf seine eigene Schuld behaften lassen. Das sagt die Bibel klipp und klar. Und außerdem auch noch wichtig, es gibt keinen Fall in der Bibel, wo einer umkehren will zu Jesus und dann abgewiesen wird mit dem Hinweis, es tut mir leid, du bist leider nicht erwählt. Den Fall gibt es eindeutig auch nicht in der Bibel. So, das hatten wir im Grunde letzten Sonntag besprochen und doch sind diese Gedankengänge für uns natürlich so ungewohnt, dass es gut ist, wenn wir heute noch einen weiteren Bibeltext dazu heranziehen, um etwas vertrauter mit diesem Thema und dieser Wahrheit zu werden. Und darum möchte ich mit Ihnen noch auf den Text zu sprechen kommen, der beim letzten Mal schon mit abgedruckt war, nämlich Epheser 1, Verse 3 bis 6. Da hat Paulus darüber geschrieben. Und er sagt dort, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe, und dieser Ausdruck verbindet diese beiden Verse 4 und 5, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten, nämlich Jesus. Das sind deutliche Worte. Und Paulus beginnt auch hier mit dem Anfang. Er beschreibt, wie wir Christen wurden. Und dabei enthüllt er uns diese erstaunliche Tatsache. Er geht nicht zurück zum Tag unserer Bekehrung, nicht zurück zum Tag unserer Geburt. Er geht noch weiter zurück. Er geht sogar noch weiter zurück als zum Beginn der Welt. Er geht in die Ewigkeit zurück, wenn man das so sagen darf. Und er konfrontiert uns auch hier mit dieser Lehre der Erwählung. Er sagt, dass du dazugehörst, ist Gottes Verdienst. Noch bevor du irgendeine Entscheidung treffen konntest, noch bevor du überhaupt einen Atemzug tun konntest, da hat Gott sich für dich entschieden. Da hat er beschlossen, dich zu erwählen. Wenn du nach dem tiefsten Grund dafür suchst, warum du Christ werden konntest, sagt Paulus hier, dann liegt er genau hier. Erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, sagt Paulus. Eine hocherstaunliche Wahrheit. Gott hat dich erwählt von Ewigkeit her. Und dann hat er alles Weitere getan, was nötig war, um dich in dieser Welt aufzusuchen. Um dich anzureden, um dir zu begegnen, um dich zum Glauben zu führen und um dein Leben unter seine Fittiche zu nehmen. Das ist im Kern genau die gleiche Aussage wie Apostelgeschichte 13,48. Alle wurden gläubig, alle wurden Gottes Kinder, die zum ewigen Leben von Gott dazu bestimmt waren. Aber dann gibt uns Paulus noch weitere Hilfen zum Verständnis. Er beantwortet uns weitere Fragen. Sogar die Frage, warum hat Gott mich erwählt? Das ist also unser erster Punkt, unser erster neuer Punkt heute Morgen. Erstens, warum? Warum hat Gott mich erwählt? Ich darf glauben, warum ich? So viele um mich herum glauben nicht oder glauben was ganz anderes. Warum hat Gott mich aus so vielen möglichen Menschen herausgefischt, sein Kind zu werden? Und manche haben versucht, sich das so zu erklären. Sie sagen, ja, Gott hat ja in der Ewigkeit gewusst, dass ich mich bekehren würde. Und darum hat er mich erwählt zum ewigen Leben. Das ist ein interessanter Gedanke. John Wesley zum Beispiel hat den vertreten. Aber vorher wissen ist was anderes als vorher bestimmen. Vorher wissen, dann wäre ja die entscheidende Aktivität beim Menschen und Gott vollzieht mit seinem Erwählen nach, was der Mensch in seiner Entscheidung letztlich selbst entscheidet und festlegt. Das liegt unserem Denken nahe. Da kommt es in letzter Instanz dann eben doch nochmal auf uns an. Dann hängt Gottes Bestimmen davon ab, wie wir entscheiden und er weiß das und darum macht das so. Das passt zu unserem Lebensgefühl. In der Bibel kommt es aber immer in letzter Instanz auf Gott an. Das ist der Unterschied. Unsere Bekehrung hängt zunächst mal ab von seiner Erwählung. Und das schlägt unserem Selbstverständnis ins Gesicht. Denn unser Denken und unser Empfinden beginnt mit uns. Wir sind letztlich doch der entscheidende Bezugspunkt unseres Denkens. Es hängt auch mit der Sünde zusammen. Und in der Bibel beginnt es mit Gott selbst. Also nochmal, warum sind sie erwählt? Was sagt Paulus hier? Paulus sagt, warum Gott uns wirklich erwählt hat. Er schreibt, Vers 5, nach dem Wohlgefallen seines Willens hat er uns erwählt. Das heißt auf Deutsch, weil er es so wollte. In völliger Souveränität und Freiheit. Nach dem Wohlgefallen seines Willens steht hier. Und das reicht Gott offensichtlich erstmal als Begründung. Das ist Gott völlig ausreichend und darum müssen wir uns erstmal darunter beugen. Wir maßen uns oft so Gott gegenüber so ein Recht an, das uns gar nicht zusteht. Nämlich als ob Gott lauter Gründe dafür vorlegen müsste, die uns einleuchten und dann können wir sein Handeln respektieren. Das steckt so in uns drin, die unserem begrenzten Verstand einleuchten. Aber Gottes Wege sind oft höher als unsere Wege. Und es steht uns nicht zu, solche Forderungen zu stellen. Aber, und das ist ganz wichtig jetzt, und das müssen Sie unbedingt mitnehmen, Gottes Wohlgefallen ist keine kalte Willkür. Gottes Wohlgefallen ist keine kalte Willkür. Er ist der lebendige Gott. Er ist der liebende Gott. Er lässt nicht über uns, so wie es bei Allah der Fall ist, das Kismet walten. Schicksal. Vielleicht reicht es. Vielleicht reicht es nicht am Ende. Das wird man sehen. Nein, so ist Gott nicht. Gott steht da nicht einfach und sagt, oh, ein paar ins Töpfchen und ein paar ins Kröpfchen. Gott sortiert nicht kalt aus. Das macht er nicht. Nein, es ist ein und derselbe Gott, der hier handelt, den wir auch sonst aus der Bibel kennen, liebe Mitchristen. Es ist ein und derselbe Gott. Auch in der Erwählung waltet Gottes Liebe. Das müssen wir ganz deutlich sehen. Gott liebt zunächst mal prinzipiell alle seine Geschöpfe. Alle seine Geschöpfe. Das können Sie daran sehen, wie liebevoll hat Jesus sich um alle Sünder gekümmert. Um alle Sünder. Er hat sehr ernst mit ihnen geredet, aber er ist ihnen auch nachgegangen. Schauen Sie mal, wie hat er über Jerusalem geweint? Über das ungläubige Jerusalem. Wenn Sie etwa Matthäus 23, Vers 37 lesen, wo Jesus sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel. Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Da sehen Sie es wieder. Ihr habt nicht gewollt. Ihr seid schuldig. Ihr habt es verworfen. Nicht Gott hat euch dazu vorherbestimmt, dass ihr nicht wollt, sondern ihr habt nicht gewollt. Es ist eure Sünde. Das sagt Jesus ganz, ganz deutlich hier. Und doch weint er über Jerusalem. Doch sagt er nicht, naja gut, ihr seid eben der Anteil, der verloren geht. Der nicht erwählt ist. Sorry, ein paar müssen es ja sein. Paul Humburg hat das einmal ganz, ganz wunderbar formuliert. Er hat gesagt, Jesus hat immer Zeit für jeden Sünder, der sein Angesicht sucht. Er lässt einen ganzen Tisch voller Pharisäer sitzen und bemüht sich um die eine Sünderin, die ihn jetzt gerade braucht. Er lässt 99 Gerechte stehen und geht dem einen Verlorenen nach, der sich verirrt hat. Jesus hat Zeit für Sünder. Er lässt die ganze Stadt Jericho kopfschüttelnd nach Hause gehen. Denn er muss ja bei Zachäus einkehren, der mit seiner Sünde und mit seiner Schuld vor Gott nicht mehr fertig werden konnte. Eine drängende Menge beachtet der Herr Jesus nicht, aber die eine Frau, die den Saum seines Gewandes angerührt hat, weil sie Hilfe sucht, Die zieht er hervor und spricht ihr seinen Frieden zu. Hungrig und durstig sitzt er am Jakobsbrunnen. Aber als er die Samariterin erblickt und in ihre Not hineinschaut, da merkt man bei ihm nichts von der Ermattung. Er ist ganz der Heiland für sie und für die Bürger dieser Stadt. Er hat Zeit für Sünder. Und schließlich, er vergisst seine eigene Qual und Sterbensnot und alles um sich her und reicht dem Mitgekreuzigten seine Retterhand, dass der sich aus den Todeswellen hineinberge in die Arche seiner Gnade. Ja, unser Herr hat immer Zeit für Sünder, sagt Paul Humburg. Gott will nicht, dass der Sünder verloren bleibt. Wie hat es Gott denn sagen lassen durch den Propheten Hesekiel in Hesekiel 18, Vers 23? Ja, meinst du denn, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht Gott? Und nicht vielmehr daran gefallen habe, dass er sich bekehrt von seinen Sünden und lebe. Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Gott sieht dem Tod des Gottlosen nicht einfach achselzuckend zu. Und Gott macht es schon gar nicht so, dass er den Gottlosen als Gottlosen erschafft, um ihn zu verderben. Das ist nicht Gottes Weg, das ist nicht Gottes Wesen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, sagt Paulus, und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Und das ist auch so gemeint, wie es da steht. Das ist die grundsätzliche Haltung Gottes. Aber schuldig ist Gott uns nichts. Verdient, liebe Mitchristen, verdient haben wir seine Zuwendung alle nicht. Keiner von uns. Eigentlich stehen wir alle mit einer Riesenschuld vor Gott. Das ist der Ausgangspunkt aller Überlegungen. Das wusste ja Gott, dass der Sündenfall kommen würde. Und darum ist unsere Verurteilung logisch und gerecht. Das ist logisch und gerecht. Und darum, wenn wir uns schon wundern, liebe Leute, dann sollten wir uns darüber wundern, dass Gott überhaupt so viele Menschen rettet. Das sollte uns staunen lassen. Dass Gott nicht seinen gerechten, heiligen Zorn einfach durchführt und umsetzt und anwendet, sondern dass er überhaupt noch so viele Rebellen und Sünder aus ihrer Feindschaft gegen den heiligen Gott herausholt. Das sollte uns wundern. Verdient, ich sage es nochmal, haben wir es alle nicht. Aber wie seltsam ist das? Gottes Gerechtigkeit lässt uns erschrecken. Und Gottes Güte und Barmherzigkeit, die erstaunt uns eigentlich kaum. Das meinen wir so, das sei so seine angemessene Verhaltensweise. Warum eigentlich? Warum erschreckt uns Gottes Gerechtigkeit und warum lässt uns Gottes Gnade und Gottes Erbarmen oft so eigenartig kalt und unberührt, als sei das ganz selbstverständlich? Denken und empfinden wir nicht ganz ähnlich wie jener Student, der beim Theologieprofessor seine Arbeit abgeben musste. Der hat den ersten Termin überschritten, zu spät. Und der Professor hat gesagt, okay, ich lasse mal Gnade vor Recht ergehen, Sie können auch 2 Wochen später abgeben. Und die nächste Arbeit war genauso. Da hat er sich schon drauf verlassen. Ja klar, der ist ja nicht so der Alte. Das wird schon klappen. Und der Professor hat nochmal Gnade vor Recht ergehen lassen. Und er durfte wieder die Arbeit nachreichen, 2, 3 Wochen später. Und beim dritten Mal, ja, Sie wissen, wie die Geschichte weitergeht, hat das natürlich genauso versucht. Und da hat der Professor gesagt, nein, stopp, jetzt muss ich für Sie ein Ungenügend eintragen. Und da hat der Student sich aufgeregt und gesagt, das ist ungerecht, das können Sie nicht machen. Und da hat der Professor gesagt, oh, Sie wollen Gerechtigkeit. Tut mir leid, da muss ich Ihnen für die beiden zurückliegenden Arbeiten, wenn Sie Gerechtigkeit wollen, auch noch ein Ungenügend eintragen. Nein, nein, bitte alles, dann nur das nicht. So viel Gerechtigkeit wollte er dann doch nicht. Dann wollte er doch lieber die Gnade. Aber verstehen Sie, das ist genau unser Problem. Wir meinen, Gott müsse ja gnädig sein. Das sei ganz normal. Das sei nichts Besonderes. Aber wenn Gott Gerechtigkeit walten lässt, dann sind wir empört. Dann sagen wir, das ist hart. Ist aber nur gerecht, weil Gott heilig ist. Verstehen Sie, wir sollten uns vorsehen, von Gott Gerechtigkeit zu fordern. Das würde uns sehr, sehr schlecht bekommen als Menschen. Bei Gott gibt es nur entweder Gerechtigkeit oder Erbarmen. Entweder Gott ist gerecht, dann zieht er durch und verurteilt den Sünder. Das wäre es, was wir verdient hätten. Oder Gott erbarmt sich in seiner Gnade und Liebe und Geduld. Und dann ist das unsere Chance. Und schauen Sie, wer Gerechtigkeit fordert, der fordert nichts anderes als sein Todesurteil. Und darum möchte ich Sie dringend bitten, fordern Sie von Gott keine Gerechtigkeit über Ihrem Leben, sondern bitten Sie ihn um Gnade, um Erbarmen. Und er hat versprochen, dass er diese Bitte gerne hören wird. Und darum liebe ich so dieses alte barocke Gesangbuchlied, das einige von Ihnen schon kennen, weil es die einzig angemessene Haltung ausdrückt, mit der wir vor Gott treten sollen. Da betet einer, nun pack mich alten Hund beim Ohr, wirf mir den Gnadenknochen vor und bring mich Sündenlümmel in deinen Gnadenhimmel. Das ist die richtige Haltung. Nun pack mich alten Hund beim Ohr, wirf mir den Gnadenknochen vor und bring mich Sündenlümmel in deinen Gnadenhimmel. Das ist die einzige Haltung, mit der wir vor Gott treten. Und schauen Sie mal, und wenn Gott diesem Sündenlümmel dann sagt, du, ich hab dich erwählt, verstehen Sie, was das heißt? Ich hab dich erwählt vor Grundlegung der Welt, du alter Sündenlümmel. Trotz allem. Dann gibt es auf die Warum-Frage nur eine Antwort. Warum hat Gott mich erwählt? Weil er es so wollte. Der Grund dafür liegt nicht im Sündenlümmel selbst, sondern der liegt allein in seinem Erbarmen, in seiner Liebe, in seiner völlig zu 100% unverdienten Zuwendung zu mir armseligen Menschen, die ich durch nichts, aber auch wirklich durch gar nichts, was bei mir wäre, an irgendwelcher Vorleistung oder Prädisposition mir je verdienen könnte. Er hat es getan. Er hat mich erwählt, obwohl er genau wusste, was ich für einer werden würde. Und er hat es getan aus Liebe. Können Sie darüber staunen? Jeder Christ, jeder Verlorene, der gerettet wird, jeder Erwählte ist ein Beweis und ein leuchtendes Beispiel dafür, wie großartig und herrlich Gottes Gnade ist. Dafür ist jeder, der zum Glauben an Jesus finden durfte, ein Beweis dafür, wie großartig und herrlich und staunenswert und wunderbar die Gnade unseres Gottes ist und wie stark, dass sie uns aus allem herausholen kann, was uns jemals von Gott trennen würde. Das ist ein großer Blick hinter die Kulissen, den Paulus uns hier gibt. Aber er beantwortet noch eine zweite Frage. Er beantwortet nicht nur die Frage, warum Gott uns erwählt hat, sondern auch wozu. Wozu hat Gott mich erwählt? Das ist das Zweite. Sehen Sie Vers 4. Damit wir heilig und unsträflich vor ihm seien. Dazu hat er uns erwählt. Damit wir heilig und unsträflich vor ihm seien. Seine Kinder. Zum Lob seiner herrlichen Gnade. Dazu hat er uns erwählt. Das ist das Ziel. Also, das ist Gottes Plan mit seinen Leuten. Er will nicht nur, dass wir im Himmel dabei sind. Das auch. Er will nicht nur, dass wir den Sinn unseres Lebens finden. Das auch. Aber er hat noch viel mehr mit uns vor. Dass wir untadelig und unsträflich heilig seien vor ihm. Das ist das eigentliche Ziel, mit dem er uns erwählt hat. Und verstehen Sie, was das heißt? Das ist Gottes Plan, dass er uns gewissermaßen in diesen ursprünglichen Zustand vor dem Sündenfall wieder zurückbringen will. Das will er mit uns machen. Dass er uns in diese ungetrübte Gemeinschaft mit sich selbst ziehen will. Das will er machen. Das wird im Himmel erst vollkommen sein. Jetzt ist es noch getrübt, weil wir jetzt noch zugleich auch Sünder sind. Aber das ist das große Ziel. Im Himmel wird es vollkommen sein. Total ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Total ausgeschaltet und überwunden und endgültig besiegt alle Folgen des Sündenfalls. Das kann man gar nicht sich vorstellen, wie schön das sein wird. Aber schon vorher hier auf dieser Erde sollen wir was sein? Heilig. Das heißt, ganz zu Gott gehören. Das ist eine Rechtsstellung. Dann tadellos. Das heißt, wir sollen ein Leben führen, das dieser Rechtsstellung, die wir vor Gott haben, entspricht. Er hat uns dazu erwählt, dass wir tadellos leben. Dass wir auch durch unseren ganzen Alltag unseren Herrn ehren. Das heißt nicht, dass wir sündlos leben. Das sagt die Bibel sehr deutlich, dass wir sündlos erst im Himmel sein werden. Hier brauchen wir jeden Tag wieder Vergebung. Aber wir sollen tadellos sein. Wir sollen in unserem Verhalten etwas davon widerspiegeln, dass wir Kinder und Erwählte des lebendigen Gottes sind. Dazu hat er uns erwählt. Und zwar heilig, tadellos, sehen Sie genau, wie es hier steht, vor ihm. Also ganz bewusst in seiner Gegenwart. dass wir wissen, Gott ist da, Gott sieht uns, Gott trägt uns, Gott führt uns. Das ist das Ziel dieser Erwählung. Er will uns in diese persönliche Gemeinschaft hineinziehen. Und verstehen Sie, es ist Gott nicht genug damit, dass wir nur wiederhergestellte Geschöpfe sind, sondern was steht hier in Vers 5? Wozu hat uns Gott erwählt? Dass wir seine Kinder seien. Dazu hat er uns erwählt. Heilig, tadellos, vor ihm leben, seine Kinder. Und dahinter müssen Sie wissen, steht das römische Adoptionsrecht. Das war ein enormes Privileg, zu einer Familie zu gehören. Und wer adoptiert wurde, hatte die gleichen Rechte. Direkten Zugang zum Vater. Das dürfen wir haben. Wir brauchen keinen Priester, um den direkten Zugang zum Vater zu haben. Wir brauchen kein weiteres Opfer, nachdem Jesus sein Leben für uns geopfert hat. Wir haben direkten Zugang zum Herrn der Herren, zum lebendigen Gott, der uns geschaffen hat. Und dass wir seine Kinder sind, das bedeutet auch, dass er uns erzieht, dass er an unserem Leben arbeitet, dass er es in die Hand nimmt, dass er es verändert, dass er Geduld mit uns hat, dass er uns wieder aufrichtet, wenn wir fallen, und dass er uns Schritt für Schritt trägt, immer mehr seinem Ziel entgegen. Und manche Menschen mögen uns angucken und sagen, naja, das ist ja eine ziemlich krumme Type. Und Gott sagt, das ist mein Kind. Hände weg von meinem Kind. Ich erziehe den schon. Ich bringe den schon zurecht. Ich mache das schon. Hab mal keine Sorge und ich werde mit dem fertig. Also wenn Gott uns erwählt, darf ich das so sagen, dann erwählt Gott uns mit dem vollen Programm. Es gibt ja mal bei der Bahn so die Bahncard Gold und die Bahncard Silber und bei der Bank die Kreditkarte Gold und die Kreditkarte normal. Bei Gott gibt es keine Erwählung Gold und Erwählung Silber, sondern bei Gott gibt es immer das volle Programm. Gott erwählt uns, um uns zu retten, um uns zu erziehen, um uns zu verändern, um uns zu seinen Kindern zu machen, die zu seiner Ehre leben. Immer das volle Programm. Das will Gott mit jedem von uns tun. Das hat er versprochen mit allen, die seine Kinder sind, durch den Glauben an Jesus Christus. Und so dient unser Leben großen Zielen. Und alles läuft am Ende, Sie haben das gesehen im Vers 6, auf diese große Bestimmung zu, dass wir leben. Wozu? Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Das heißt, wir sollen ein Lobpreis Gottes sein. Wir sollen dazu da sein, ihn zu ehren. Und an unserem Leben soll etwas davon deutlich werden, was der heilige, lebendige Gott aus ganz normalen Sündern, wie wir es sind, machen kann. Zu seiner Ehre. Wenn wir das hören, ich denke, dann schwirrt uns der Kopf. Aber ich hoffe auch, es bebt uns ein bisschen das Herz. Wenn wir uns klar machen, Mensch, dazu bist du da. Dazu bist du da. Dazu hat Gott dich geschaffen und dazu hat er dich erwählt. Schon hier auf dieser Erde, in all deiner Unvollkommenheit, in all deinen tausend Brechungen und Defiziten und Mangelerscheinungen und Sachen, bei denen wir über uns selbst wieder erröten, wozu wir noch fähig sind, zu welchen Gedanken, zu welchen Worten, zu welchen Werken. Und doch sind wir von Gott dazu gedacht, aufgrund seiner Gnade ein Lob auf seinen Namen zu sein. Und zu seiner Ehre zu leben. Gott hat uns erwählt, Gott hat uns bestimmt und Gott hat uns mit diesem hohen Ziel ausgestattet. Liebe Gemeinde, wenn ich über dieses Thema predige, dann habe ich immer eine Sorge, nämlich, dass einer da sitzt und sich fragt, bin ich erwählt? Habe ich überhaupt eine Chance? Ich glaube noch nicht, ich würde gern glauben. Bin ich erwählt? Lohnt sich das überhaupt, dass ich mich weiter mit der Sache befasse? Ich möchte Ihnen dieses ganz deutlich sagen. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Ich habe eine sehr gute Nachricht für Sie. Wenn Sie Sehnsucht danach haben, Gottes Kind zu werden, wenn Sie Verlangen danach haben nach seiner Vergebung, wenn Sie sagen, ich möchte es wissen, ich möchte Klarheit, ich möchte Gewissheit, ach Herr, hilf mir doch, dann sind Sie auf einem guten Weg. Und dann ist der nächste normale Schritt, dass Sie sich an Jesus wenden und dass Sie ihn einfach anrufen. Grübeln und spekulieren Sie nicht irgendwie wegen Erwählungsfragen, sondern rufen Sie den Herrn Jesus an und sagen, Herr, rette mich. Ich brauche dich. Ich gebe zu, dass ich verloren bin ohne dich. Aber erbarm dich über mein Leben. Und er hat versprochen, dass er das hören wird. Und dann werden Sie gewissermaßen im Nachhinein erkennen, dass Sie erwählt waren. Aber halten Sie das bitte fest, die Erwählungslehre stellt niemals die Zuverlässigkeit der Einladung von Jesus in Frage. Niemals. Wir hätten das völlig falsch verstanden. wenn unsere Gedanken uns nicht ständig um die Erwählungslehre drehen würden, sondern die Einladung von Jesus steht. Sie steht felsenfest. Und ich habe es schon mal gesagt, vielleicht bewegt ja diese Predigt über die Erwählung Sie gerade dazu, dass Sie Sehnsucht danach bekommen. Ich möchte so gern auch dazugehören. Ich möchte selbst auch so gern von dieser Gewissheit leben. Dann rufen Sie Jesus an. Hören Sie nicht irgendeine Predigt über Erwählung, sondern lesen Sie, dass er gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und er wird Sie annehmen, er wird Ihre Schuld vergeben. Bleibt eine letzte Frage zum Schluss. Wie ist das möglich? Wie macht Gott das mit seiner Erwählung? Wir haben gesehen, warum hat Gott mich erwählt? Nach seinem Wohlgefallen, begründet in seiner Liebe. Wozu hat Gott mich erwählt? Dass ich zu seiner Ehre als sein Kind in Heiligkeit vor ihm lebe. Und bleibt am Schluss diese letzte Frage, wie? Wie hat Gott uns denn erwählt? Das sagt Paulus hier auch. Und zwar ist ihm das so wichtig, dass er das in Vers 4, in Vers 5 und in Vers 6 sagt. Er sagt in Vers 4, er hat uns erwählt in ihm, also in Jesus. Und nochmal in Vers 5, er hat uns vorherbestimmt durch Jesus Christus. Und in Vers 6 sagt er es noch ein drittes Mal, er hat uns begnadigt in dem Geliebten. Es ist immer die gleiche Aussage im Kern. Erwählt in ihm, Jesus. Vorherbestimmt durch Jesus Christus. Begnadigt in dem Geliebten. Es ist immer das Gleiche. Und Gott bekräftigt das dreimal, wie das vor sich gegangen ist bei seiner Erwählung. Schauen Sie, Gott wusste ja, dass seine Geschöpfe, die er mal in die Welt setzen würde, sich von ihm losreißen und gegen ihn rebellieren würden. Das wusste Gott ja. Und wie konnte er das machen? Wie hat er das gemacht? Von diesen zukünftigen Rebellen doch so viele zu erwählen als seine Kinder, die er in aller Ewigkeit bei sich haben will. So viele. Wie hat er es gemacht? Paulus sagt, bedenke, in der Ewigkeit, als Gott dich erwählte, da wusste er, dass du ein Sünder werden würdest. Wie konnte er dich trotzdem erwählen? Und es gibt nur eine Antwort. In Jesus. In ihm. Das heißt, durch Jesus hat Gott alles getan, damit deine Erwählung, ich sag's jetzt mal so, klappen würde. Dass das überhaupt möglich wäre, dich zu erwählen. Er hat alles durch Jesus getan. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, hätte ich nie und nimmer Gnade von Gott bekommen können. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, hätte ich niemanden gehabt, der meine Sünde wegträgt. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, dann wäre ich rettungslos verloren geblieben und für immer vom Himmel ausgeschlossen, ohne ihn. Keine Erwählung, keine Rettung, kein Heil, ewige Hölle. Das wäre es gewesen. Ohne Jesus hätte Gott nur ein Verdammungsurteil über mein Leben aussprechen können. Wir machen uns das immer nicht so klar. Wir denken viel zu harmlos über unsere Schuld. Aber die Bibel sagt eindeutig, so wäre es gewesen. Schon um Gottes Willen, denn Gott ist heilig. Und Gott kann Sünde nicht einfach so stehen lassen. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, hätte es keinen gegeben, der für meine Schuld bezahlt hätte. Keine Rettung. Und dann hätte es auch keine Erwählung zum Heil gegeben, wenn es kein Heil gegeben hätte. Es wäre sinnlos gewesen. Verstehen Sie? Und darum ist Evangelisation so wichtig, dass wir sagen, in ihm hat er alles getan. Und verstehen Sie, wir müssen den Menschen Jesus lieb machen. Das muss auch hier als Fazit gewissermaßen stehen. Und das ist auch für uns in der Ausbildung der ART ein tiefer Wunsch, dass bei uns Studenten herauskommen oder herangebildet werden, die ihren Zuhörern, die den ihnen Anvertrauten, Jesus lieb machen. Die sollen gute Experten sein. Die sollen und müssen theologisch filigran argumentieren können. Aber sie müssen ein brennendes Herz haben, um Menschen Jesus lieb zu machen. In ihm hat Gott dies alles getan. In ihm allein ist es möglich geworden. Das ist unfassbar. Überlegen Sie mal, schon in der Ewigkeit, als ich noch nicht geboren war, da hat Gott mich Nestvogel, zusammen mit Jesus gesehen. Und dich genauso, wenn du zu ihm gehörst. Und dann hat er verfügt, dass sein Sohn auch einmal für mich kommen und sterben und auferstehen würde. Und so hat er mich von Ewigkeit her erwählt in ihm, in Jesus. Hat mich und Jesus zusammengesehen. Es ist unfassbar. Aber versuchen Sie das mal zu denken. Darum offenbart Gott uns das ja hier in seinem Wort. Es ist unfassbar. Und dann, als ich Mitte des 20. Jahrhunderts geboren wurde, 1961, Da hat Gott dann dafür gesorgt, Schritt für Schritt, dass ich von Jesus erfahren habe. Und dann hat er mein Herz verstehen lassen und bereit gemacht, Jesus zu vertrauen und ihn um seine Gnade zu bitten. Und dann hat er es mir geschenkt, dass ich mich von Herzen bekehren durfte, meine Sünde einsehen und ihn echt um Vergebung bitten. Das hat er im 20. Jahrhundert getan, was er in der Ewigkeit beschlossen hat. Und heute weiß ich es und erfahre es durch Epheser 1. Dieses alles wurde möglich und von Gott selbst auf den Weg gebracht. Vor Grundlegung der Welt. Warum hat er mich erwählt? Weil es so sein Wohlgefallen war. Aus Liebe. Unfassbar. Und wozu hat er mich erwählt? Dass ich heilig und tadellos vor ihm leben soll als sein Kind zu seiner Ehre. Und nochmal, wie hat er mich erwählt? Indem er mich mit seinem Sohn Jesus Christus und dich mit seinem Sohn Jesus Christus zusammengesehen hat. Und dann hat er Jesus auf die Erde geschickt, um alles zu tun, was nötig war, um uns zu retten. Dass wir heute sitzen dürfen, dass wir seinen Namen loben dürfen, dass wir uns freuen dürfen über ihn. Und dass wir wissen dürfen, er bringt uns in seinen Himmel. Verstehen wir, liebe Gemeinde, warum Gott uns die Lehre von der Erwählung in der Bibel offenbart? Wir verstehen die nie hundertprozentig. Da bleiben bei uns immer bestimmte Fragen noch offen. Und wir kriegen das nicht alles in ein logisches System gefasst. Aber Gott wollte, dass wir das wissen. Paulus hat ja nicht nur hier darüber geschrieben, auch in Römer 8 zum Beispiel, in Römer 9 hat er darüber geschrieben. Gott wollte, dass wir es wissen. Und noch was, Paulus hat darüber in der Regel nur vor Christen gepredigt. Nichtchristen hätten das sowieso nicht eigentlich verstanden. Den Nichtchristen galt die Botschaft, kehre um zu Jesus. Und das gilt ohne Einschränkung. Ganz klar. Aber den Christen, den Menschen, die dann zum Glauben gekommen waren, hat er auch diese Wahrheit gezeigt. Überleg mal, was der Heilige Gott alles für dich getan hat. Und wie tief seine Liebe zu dir ist. Und unsere Väter im Glauben haben immer wieder gern diesen wunderbaren Vergleich gebracht, dass sie sagen, bevor du zu Jesus kommst, wenn du noch draußen vor der Tür stehst, dann steht von außen über dem Türbogen geschrieben, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Und dann vertraust du Jesus und dann gehst du durch diese Tür hindurch im Glauben und sagst, Herr, mein Leben soll dir gehören. Ich bitte um deine Vergebung und dein Erbarmen. Und dann drehst du, wenn du hineingegangen bist, dich um und siehst, was von innen über dieser Tür steht. Und da steht, du warst erwählt vor Grundlegung der Welt. Wie weit und wie tief reicht Gottes Gnade aus? Lauter Gnade. An diesen Versen beginnen wir das zu erahnen. Und je mehr wir das begreifen, liebe Gemeinde, umso dankbarer und umso mehr aus vollem Herzen werden wir singen, was John Newton gedichtet hat. John Newton, der als Sklavenhändler gearbeitet hat. John Newton, der sein Geld bei der rauen Seefahrt verdiente und am Sklavenhandel auch verdiente. Und dann, er war knapp 23, am 10. Mai 1748. Da geriet das Schiff, auf dem er Verantwortung trug, in stürmische See. Und er fürchtete unterzugehen und er schrie zu Gott um Erbarmen. Er war kein gläubiger Mann gewesen. Aber diese Not trieb ihn in die Verzweiflung und er wurde auf wunderbare Weise bewahrt und gerettet. Und das hatte Folgen. Er gab den Sklavenhandel dann einige Zeit danach auf. Er forschte nach und fand zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Er wurde später sogar ein Prediger und Evangelist. Und mehr noch, er hat Lieder gedichtet, christliche Lieder. Aus dem Sklavenhändler wurde ein Liederdichter. Sowas gibt's auch nicht immer. Und dann hat er mit William Wilberforce zusammen sich eingesetzt, um die Sklaverei zu beseitigen. Aber das Wichtigste war ihm immer wieder die Verkündigung dieser Gnade des lebendigen Gottes. Die Gnade, dass er bewahrt wurde auf dem Meer. Aber die noch viel, viel größere Gnade, dass der heilige Gott diesen John Newton, diesen ehemaligen Sklavenhändler, herausgerissen hat aus dem Meer der ewigen Verlorenheit. Und dann hat er dieses wunderbare Lied geschrieben, das um die Welt gegangen ist. Amazing Grace, how sweet the sound. Erstaunliche Gnade, was für ein süßer Klang. That saved a wretch like me. Das ein Halunken wie mich hat diese Gnade gerettet. Ich war verloren, once was lost, but now I'm found. Aber ich wurde gefunden. Ich war blind, aber jetzt sehe ich. Und dann heißt es in einer deutschen Übertragung weiter, die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Seitdem ich mich zu Gott bekehrt, bis hin zur Herrlichkeit. Durch Schwierigkeiten mancher Art wurde ich ja schon geführt. Doch hat die Gnade mich bewahrt, die Ehre Gott gebührt. Der Herr nur Gutes mir verheißt, sein Wort gibt Sicherheit. Er wird mein Schutz und Schatz stets sein, schon in der Erdenzeit. Wenn einst mein Herz nicht länger schlägt, mein alter Leib zerfällt, werd voller Freude ich ihn sehen, der ewig mich erhält. Wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit. Und das wünsche ich Ihnen so sehr, dass Sie diesen Gottesdienst verlassen mit einem Herzen, das von der Gnade singt. Dass Sie ganz neu anfangen zu staunen über den heiligen Gott, dessen Wege wir nicht in allen Facetten hundertprozentig verstehen. Aber der uns so unsagbar liebt durch Jesus Christus und der uns beschenkt mit seiner Gnade und der, wenn du diese Gnade noch nicht persönlich kennst, dich heute Morgen aufruft und einlädt, dass du dich seiner Gnade anvertraust in seinem lieben Sohn Jesus Christus. Amen.